Ich darf dich sehr herzlich zu dieser neuen Serie David begrüßen. Wir beginnen diese fünfteilige Serie am Anfang des Jahres und wir hoffen, dass das Beispiel von dem König David dich ermutigen kann, dir Wegweisung geben kann, dir Richtung geben kann, dich inspirieren kann, auch für dein Leben ganz persönlich etwas mitzunehmen. Wir leben ja in einer ganz aufregenden Zeit, wo wir den Eindruck haben, vieles ist aus dem Ruder gelaufen, vieles, worauf wir unsere Hoffnung gesetzt haben, trägt nicht. Im Augenblick ist alle Hoffnung darauf gesetzt, dass die Impfung in irgendeiner Weise eine Hilfe bringt und vielleicht diese Einschränkungen und die Situation, in der wir uns befinden, erleichtert. Aber vielleicht ist es auch so, dass die Hoffnung trügerisch ist. Und es kommt ganz entscheidend ja darauf an, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Das ist das Erste, was wir hier aus diesem Beispiel von David lernen wollen. Der Bericht, den uns die hebräische Bibel gibt im ersten Buch des Buches Samuel, Kapitel 17, nimmt uns hinein in eine ziemlich unfriedliche Zeit. Und als ich diesen Text so las, da ist mir deutlich geworden, dass eigentlich wir auch in einer ziemlich unfriedlichen Zeit leben. Man möchte meinen, dass die Menschen vernünftig geworden sind, dass sie zivilisiert geworden sind, dass sie sich ja friedvoll verhalten, dass Verständigung und das Miteinander gelingt. Aber in vielen Teilen der Welt ist es so, dass die Auseinandersetzungen sogar zu Blutvergießen führen, zu ganz schlimmer Gewalt. Aber auch dort, wo wir jetzt im Augenblick leben, scheint es so zu sein, dass die Auseinandersetzungen zunehmen. Sie sind vielleicht etwas zivilisierter, vielleicht haut man sich nicht mit Keule und Knüppel den Kopf ein, aber man versucht sich mit Worten umzubringen, man versucht sich mit Worten zu diskreditieren. Also es tobt eine enorme Auseinandersetzung. Und in dieser Auseinandersetzung, in der wir stehen, und vielleicht spürst du das ein klein bisschen, kann ja sein, dass du in einer Situation lebst, die noch relativ friedlich ist oder du hast dich so ein bisschen eingeigelt und sagst, bei mir ist aber in meiner kleinen Welt ist Frieden. Vielleicht ist es selbst dort auch kein Frieden, weil die Enge dir in irgendeiner Weise zusetzt. Aber wie auch immer, ist doch die Frage die, wie können wir konstruktiv mit so einer unfriedlichen, vielleicht auch hoffnungslosen Zeit umgehen, wo wir merken, auf alles, worauf wir unsere Hoffnung gesetzt haben, das trägt in irgendeiner Weise nicht. Und da nimmt uns jetzt der Bericht im ersten Buch Samuel hinein in eine kriegerische Auseinandersetzung. Und ich lese den Text erstmal zum Einstieg, um dann von dort aus weiterzugehen. Da lesen wir im ersten Vers die Philister. Das ist also ein Volk, das sich feindlich Israel gegenüber verhalten hat, zog ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelte sich bei Socho in Juda und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephems Damin. So, natürlich Saul, der König Israels und die Männer von Israel, die sammelten sich auch, mussten sich ja sammeln, weil sie wurden angegriffen und schlugen ihr Lager im Terebintental auf. Und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Also sie haben das getan, was sie wussten, was sie tun sollten, so wie es eigentlich immer lief. Man wurde angegriffen, man hat seine Krieger zusammengeholt, man hat sich gelagert an einem Ort und dann von dort aus wollte man losziehen und gegen die Feinde kämpfen. Und die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen Berg und das Tal lag zwischen ihnen. Also sehr schön beschrieben, vielleicht so ein bisschen wie Winnetou und Old Shatterhand, die beiden Berge und das Tal dazwischen. Auf der einen Seite die Philister mit ihrer Armee und auf der anderen Seite Israel und seine Armee. Und dann geschah Folgendes, da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gath. Und er war 6 Ellen und eine Spanne groß. Also ein Riese. Es war schon alles sowieso sehr schlimm und es war schon alles enorm herausfordernd. Da tritt aus dieser Gefahr, aus dieser Krise, aus dieser hoffnungslosen Situation zusätzlich noch eine große Gefahr heraus, ein Riese, ein schier unüberwindlicher Kämpfer. Wenn man mal überschlägt, wie groß der war, eine Elle war ungefähr 45 Zentimeter bis 52,5 Zentimeter. Und dann kann man also ausrechnen, dass Goliath der Glänzende so zwischen 2,85 Meter und 3,41 Meter groß war. Also ein Riese, ein unglaublich großer, beeindruckender Kämpfer. Und er hatte einen Speer dabei, der war wie ein Weberbaum, wie ein Baum eigentlich. Und die Spitze seines Speeres alleine wog 7 Kilogramm. Und zusätzlich hatte der noch einen Schildträger vor sich her. Dieser Schildträger, sagt man, hat ihm vielleicht auch ein bisschen den Weg gewiesen, weil damals, das konnte man erforschen, solche Riesenleute oft Probleme hatten mit dem Sehen. Deswegen haben sie nicht nur diesen Schildträger gehabt, um sich zu schützen von unmittelbaren Angriffen, die von unten kamen, sondern auch so als Hilfe, damit er sich überhaupt orientieren konnte. Und dieser Riese, der stellt sich jetzt hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Also da kommt schon sehr viel Geringschätzung und Abwertung rüber. Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Und wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister, ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Also dieser Philister, der stellt im Grunde Israel und die Identität und dass Israel das Volk des lebendigen Gottes ist und dass Israel das erwählte Volk ist, stellt es in Frage, verhöhnt es und macht es verächtlich. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte und entsetzten sich und fürchteten sich sehr. Das heißt, ihr ganzer Mut ist ihnen in die Hose gerutscht. Sie haben überhaupt keine Hoffnung mehr gehabt, vielleicht hier gewinnen zu können. Sie fühlten sich total schlecht und niedergeschlagen. Und vielleicht spricht auch diese Situation gerade in deine Befindlichkeit, in die Situation, in der du dich befindest. Dass du denkst, alles um dich herum steht auf, wendet sich gegen dich und zu allem Überfluss steht dann noch etwas auf, was dich irgendwie anklagt und vielleicht auch deine Hoffnung, die du auf Gott gesetzt hast, in Frage stellt. Und das Schlimmste eigentlich für mich, wenn ich mir das so genau überlege, ist, das ging über Wochen so weiter. Das hat nicht irgendwie mit einer Woche aufgehört oder zwei, sondern wochenlang. Jeden Tag ist dieser Philister rausgetreten am Morgen und hat die Schlachtreihen Israels verhöhnt, hat sich lustig gemacht über sie und hat gesagt, ihr seid ja alles Hasenfüße, ihr traut euch ja nicht, ihr habt ja keine Energie, keine Kraft, kein Mut. Und Israel blickte auf ihren König. Sie haben gehofft, dass jetzt der politische Führer in irgendeiner Weise eine Antwort findet, dass der zu einer Lösung beiträgt. Und sie setzten ihre ganze Hoffnung auf politische Prozesse, auf ihren König. Und uns geht es ganz ähnlich. Gerade auch in so einer Situation, wo wir massiv herausgefordert werden, wo vieles in Frage gestellt wird, wo unsere Lebensweise hinterfragt wird oder in Frage gestellt wird, wo wir eingeschränkt sind, wo wir uns bedroht fühlen von etwas, was man vielleicht nicht so klar sehen kann wie diesen Goliath, aber was auch wie so ein Riese ist und uns bedroht. Wir setzen unsere Hoffnung auf das, worauf wir vertrauen. Beispielsweise auf dein Geld. Du sagst, ja, ich habe noch genug Geld. Das wird schon nicht so schlimm werden. Oder setzt deine Hoffnung auf das Gesundheitssystem, dass es nicht zusammenbrechen wird. Du setzt deine Hoffnung auf deine eigenen Fähigkeiten, auf deine eigene Intelligenz, auf deine eigenen Möglichkeiten, auf deine Kreativität, deine eigene Stärke, dein eigenes Vermögen. Oder wir setzen unsere Hoffnung auf die Menschen, auf die wir uns verlassen. Vielleicht verlässt du dich noch auf den einen oder anderen Politiker und denkst dir, wenn der das regeln wird, dann wird es zu einem guten Ende kommen. Oder du setzt deine Hoffnung auf Eltern oder auf Ärzte oder auf die Polizei, dass sie dich bewachen wird und beschützen wird, oder auf Gerichte oder auf Pfarrer oder Priester oder auf wen du auch immer deine Hoffnung setzt. Du setzt deine Hoffnung auf das oder auf wen du dich verlässt. Und wenn sie uns enttäuschen und wenn sie uns fallen lassen und wenn sie sich unserer Hoffnung nicht als würdig erweisen, wenn sie genau das nicht tun, was wir gehofft haben, dann wird das Maß unserer Hoffnung oft auch zum Maß unserer Verachtung. Und deswegen ist es vielleicht auch so, dass du in der Gefahr stehst, deine Eltern übermäßig zu verachten, mehr als alle anderen Menschen, weil du vielleicht deine ganze Hoffnung auf deine Eltern gesetzt hast und sie dich enttäuscht haben. Aber du hast nie irgendwelche Hoffnung auf das Ehepaar gesetzt, das Nachbarn von dir waren, weil sie eben deine Eltern nicht waren. Und deshalb verachtest du sie auch in dieser Form nicht. Und auch in diesem Prozess ist es wichtig, dass du auf der einen Seite natürlich anerkennst, ich habe meine Hoffnung auf Menschen gesetzt und diese Hoffnung hat sich nicht bewahrheitet. Aber die Frage ist, ist es dann richtig und angemessen, diese Menschen in dieser Form zu verachten? Oder hätten wir vielleicht von Anfang an unsere Hoffnung nicht so rückhaltlos auf einzelne Menschen oder auf Dinge setzen dürfen? Der Saul war auffallend abwesend. Seine Glaubwürdigkeit schwand ihn mit jedem Tag. Er hat überhaupt nichts gesagt, er hat sich versteckt. Und so wie seine Glaubwürdigkeit schwand, schwand auch die Hoffnung der Armee. Irgendetwas geht immer schief. Niemand ist so gut, wie wir uns das wünschen und wie wir uns das erhoffen. Und diese enttäuschte Hoffnung erzeugt dann tiefe Frustration und Wut. Du musst einfach mal einen Fußballtrainer fragen. Ich kenne einen, der ist mein Freund geworden. Und dieser Fußballtrainer erlebt innerhalb von 90 Minuten, dass er total erfolgreich und bewundert wurde und im nächsten Augenblick der erfolgloseste und unbeliebteste Trainer ist und entlassen wird. Nur in 90 Minuten. Also schon irgendwie ein Wahnsinn und schon irgendwie die Frage, die sich auch uns stellt, worauf setzen wir unsere Hoffnung? Diese Blockade, in der jetzt Israel sich befand, die macht deutlich, warum Gott eigentlich nie wollte, dass Israel einen König hat. Gott wollte von Anfang an, dass Israel seine Hoffnung ganz auf ihn setzt. Gott wollte der König Israels selber sein. Vielleicht ein kleiner bisschen Hintergrund dazu. Gott gründete Israel als Theokratie. Das heißt also, als Volk, in der Gott das letzte Sagen hat. Eine Gesetzesnation, die von Richtern verwaltet wurde. Und mit dieser Form des Staatswesens war Israel auch seiner Zeit um tausende von Jahren voraus. Und es ist besonders erstaunlich, dass Israel sich diese Art von Staatswesen gab, wenn man bedenkt, dass das vorherrschende Modell zu der Zeit ja beispielsweise Ägypten war, mit einem Pharao, mit einem Kaiser, wenn man so will, mit einem Alleinherrscher an der Stelle. Aber Israel war damit nicht zufrieden und bestand letztlich darauf, einen König zu haben. Sie wollten auch, wie alle anderen Völker, einen König haben. Sie wollten etwas haben, worauf sie ihre Hoffnung setzen können, was sie anschauen konnten, wo sie auch aufschauen konnten zu. Und im 11. Jahrhundert vor Christus haben sie sich dann bei der damaligen Autoritätsperson, dem Propheten Samuel, beschwert. Damals war die letzte Autorität das Gesetz, das von Gott überliefert wurde. Und das ist auch erstaunlich, weil Mose hätte ja auch schon damals sich zum König salben lassen können. Er hätte das beanspruchen können, denn er war sicherlich in den Augen Israels ihr Held. Er hätte diese Rolle einnehmen können. Aber das hat er nicht. Er hat ihnen das Gesetz gegeben und er hat ihnen gesagt, wie Gott sich das vorstellt. Aber Israel bestand darauf. Sie wollten einen König. Das Gesetz und die Richter haben Israel regiert. Aber diese Richter waren nicht gerecht. Und dann ging das Volk eben zu dem Samuel, zu der damaligen Autoritätsperson, dem Propheten, der teilweise auch schuld war an dieser Misere. Wir lesen das im ersten Buch Samuel, Kapitel 8. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Und seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich die Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns ein, der über uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Nach der Weise aller Heidenvölker. Heute könnte man sagen, also vielleicht hast du das als Eltern schon erlebt, alle coolen Kinder haben ein Smartphone, ich möchte auch ein Smartphone haben. Alle coolen Kinder haben so ein Rollbrett, ich möchte auch ein Rollbrett haben. Alle coolen Völker haben einen König, wir wollen auch einen König haben. Aber Gott hatte eigentlich für Israel einen ganz anderen Auftrag gehabt. Ein Auftrag, der über Israel hinausging. Eines Tages sollte tatsächlich Israel einen König hervorbringen, nämlich den König, den Herrn der Herren, Jesus Christus. Und dieses Ansinnen der Ältesten Israels missfiel Samuel, weil sie sagten: Gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zum Herrn und sagt: Mensch, Herr, was macht man jetzt? Was soll ich jetzt machen? Und der Herr spricht zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Vielleicht kannst du die ganze Dramatik in dieser Situation ermessen. Dass Saul letztlich König wurde, ist darauf zurückzuführen, natürlich, dass Samuel Fehler gemacht hat, dass er seine Söhne nicht zur Raison gebracht hat, dass sie nicht so gerichtet und das Volk geleitet haben, wie sie das hätten tun sollen. Aber viel schlimmer noch, dass Israel gesagt hat: So, jetzt ist Schluss damit. Jetzt wollen wir nicht mehr, dass Gott König ist. Jetzt wollen wir nicht mehr, dass der Schöpfer, der uns gerufen hat, König ist, sondern wir wollen einen eigenen König haben. Sie haben mich verworfen, nicht dich. Sie haben mich verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Sie hören nun auf ihre Stimme, doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Also, Gott hat gesagt zu Israel damals: Ihr könnt schon einen König haben, ihr könnt euch schon entscheiden, dass jemand anderes als ich über euch herrschen soll. Aber was ich euch ganz eindringlich sagen will, ist, da ist ein Preisschild dran. Wenn du deine Hoffnung auf etwas anderes als auf mich setzt, wird der, auf den du deine Hoffnung setzt, etwas von dir verlangen. Er wird verlangen, dass du dich ihm hinbeugst. Er wird verlangen, dass du ihm dienst. Er wird verlangen, dass du ihm Tribut zahlst. Also das wird direkt ausgemalt. Also ihr müsst eure Söhne als Krieger zur Verfügung stellen und ihr müsst Steuern in besonderem Maße zahlen und ihr müsst natürlich den König aushalten, und also bezahlen und seinen ganzen Hofstaat und so weiter und so weiter. Und das Beharren der Nation legt aber dann den Grundstein für eine der detailliertesten Erzählungen der antiken Literatur über den König David, der jetzt zum Inhalt unserer Serie sein will, die wir heute gerade starten. Und dieser König David, der dann am Horizont erscheint, der hat drei Wesenszüge, die in besonderer Weise bemerkenswert sind. Er ist unerschrocken, er ist zuversichtlich und er ist bescheiden. Und anders als die typischen Könige liebte David das Gesetz. Er hat sich also von dem Gesetz Gottes nicht abgewendet. Er hat es nicht verachtet. Er hat es selbst dann nicht verachtet, wenn das Gesetz ihn verurteilt hat. Das heißt, an diesem König David können wir, obwohl er eigentlich jetzt König wurde, entgegen dem ursprünglichen Willen Gottes, ist es so, dass er sich unter das Gesetz gestellt hat. Er glaubte, dass Gott das Gesetz gegeben hat, und in all den Dichtungen, die wir von ihm lesen können, und das ist ja das Spannende an diesem König David, dass wir auf der einen Seite, wie wir jetzt gerade lesen, in die Schlacht rein und in diese kriegerische Auseinandersetzung hineingenommen werden und da berichtet bekommen, wie das abgelaufen ist. Aber auf der anderen Seite, wenn wir dann die Psalmen aufschlagen, können wir hören, was er gedacht hat, was ihn motiviert hat, wie er gefühlt hat. Das ist also unglaublich spannend und unglaublich aufschlussreich. David hat auch nicht das Gesetz geändert, wenn es seinen Vorstellungen nicht mehr entsprochen hat. Ganz anders, als das sogar noch heute der Fall ist, dass selbst in Ländern Präsidenten, weil ihnen das Gesetz in irgendeiner Weise nicht taugt oder sie da sich eingeschränkt fühlen durch die Verfassung, einfach die Verfassung ändern, damit sie ihnen dient und sie nicht selber der Verfassung dienen. Und diese Überzeugung, dass er das Gesetz liebt und sich darunter stellt, das hat ihm eine außergewöhnliche Klarheit und eine außergewöhnliche Weitsicht gegeben. David war sich nie im Unklaren darüber, wer der wahre König Israels ist. Und insofern war er eine Ausnahmeerscheinung, obwohl er als König gesalbt wurde und Gott das eigentlich ursprünglich so nicht vorgesehen hat, hat er doch aber gesagt, okay Gott, du hast das ursprünglich nicht vorgesehen, aber ich will nicht König sein über dir, sondern ich will König sein unter dir. Du bist der wahre König Israels. Und er war nie im Zweifel darüber, über seine begrenzte Rolle, trotz seiner Popularität, die er gewonnen hat, trotz seiner militärischen Erfolge und trotz seiner unglaublichen Macht, die er gehabt hat. Er war in seinem Handeln demütig, bescheiden, zurückhaltend. Und das ist vielleicht etwas, was du für dich an der Stelle besonders auch mitnehmen kannst. Die Gefahr ist ja die, wenn wir Erfolg haben, dann bringt das die Besten von uns aus dem Gleichgewicht. Dann steigt das uns in irgendeiner Weise in den Kopf. Dann denken wir größer von uns, als wir eigentlich denken sollen. Dann überheben wir uns und setzen unsere Hoffnung in alle möglichen Dinge, in die wir unsere Hoffnung eigentlich nie setzen dürften. Sondern wir sollten eigentlich und immer unsere Hoffnung einzig und allein auf den Vater setzen, der zu uns, zu mir, zu dir gesagt hat, du sollst mein geliebter Sohn sein, ich nehme dich an. Die Gefahr besteht darin, dass wir uns auf den Thron setzen, dass wir die Kontrolle übernehmen wollen. David hat nie diesen Fehler gemacht. Und der Bericht nimmt uns ein klein bisschen hinein in die Anfänge der Entwicklung dieses Davids. Er ist jetzt hier Teenager, er ist 15, er ist ein Hirtenjunge. Und wir bekommen einen ganz ungewöhnlichen Blick auf seine Perspektive. Er war so ein bisschen ein Einzelgänger, er versuchte seinen älteren Brüdern aus dem Weg zu gehen. Und dann kommt er zu seinen Brüdern. Sein Vater hat gesagt, du David, hör mal, ich möchte mal gerne sehen, wie es meinen Söhnen geht. Hier hast du ein Fresspaket, bring das mal zu deinen Brüdern, damit die sich stärken können. Und wir gehen zurück in die Geschichte, wo uns berichtet wird, als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. In dieser Situation, als dieser Goliath sich aufplustert und verhöhnt und verspottet, da tritt David auf die Bildfläche mit seinem Paket an Essen für seine Brüder Soldaten und er hört diesen Spott Goliaths. Und anstatt jetzt bestürzt zu sein, der hätte ja mit den ganzen Israeliten bestürzt sein können, sagen, um Gottes Willen, was ist denn das für eine krasse Situation? Anstatt bestürzt und verängstigt zu sein, ist er verärgert. Er nimmt eine ganz andere Haltung ein zu dieser hoffnungslosen Situation. Er lässt sich nicht bestürzen, sondern er nimmt Verantwortung und diese Verantwortung äußert sich zunächst einmal darin, dass er sagt, das gibt's doch gar nicht, das darf doch gar nicht sein. Und dann hört er, dass Saul nach einem Helden sucht. Saul hat ja gesagt, ich bin der Held nicht, aber vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der hier sich heldenhaft hervortun will, der sich opfern will. Und dann offenbart seine Frage seine ganze Denkweise, die wir in seinem ganzen Leben finden. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen und sprach, Was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Er redet von der Schande Israels, er spricht das an, er sagt, wer ist der, der uns angreift? Was bildet er sich ein, dass er uns in die Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung treibt? Warum sollten wir hoffnungslos und verzweifelt sein? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Also unbeschnitten bedeutet, außerhalb des Bundes Gottes zu sein. Einer, der von Gott geschenkte Gebiete beansprucht. Und da kannst du alles das hineinsetzen, was in irgendeiner Weise dich in Frage stellt und verhöhnt, wenn Gott dir etwas gegeben hat. Und die Gebiete, die uns Gott gibt, sind seine Verheißungen, seine Zusagen. Das sind Gebiete, in die wir hineingehen können, die uns Freiheit geben, die uns Freude geben, die uns Frieden geben, die uns glücklich machen, die uns selig machen. Glücklich, sagen die Seligpreisungen, glücklich ist der Mensch. Das ist das, was Jesus uns verheißen hat. Und da gibt es diese Goliaths, da gibt es diese Spötter, die sich aufmachen und aufblasen und uns verhöhnen und uns in Frage stellen, die außerhalb des Bundes Gottes sind und etwas beanspruchen, was dir gegeben ist, was dir zugesagt ist, was dir gehört. Für wen hält er sich eigentlich? Und warum hat niemand irgendetwas getan? Warum sitzen hier alle in ihren Hasenlöchern und zittern? Und dann erfährt Saul auch davon und schickt nach David und sieht ihn an und sagt, na du, aber was willst du denn schon machen? Du hast ja noch überhaupt nie gekämpft. Du hast ja nicht eine einzige Schramme an dir eigentlich. Also, und du bist noch jung und du bist klein und du bist ja überhaupt nicht der geeignete Mann, gegen diesen Riesen anzukämpfen. Und dann sagt David zu Saul, sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein. Und er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Also David hat nicht darüber lamentiert, dass er, als er Hirte war, mit Löwen und Bären kämpfen musste. Er hat nicht gesagt, wie konnte das sein, dass ich als jemand, der so mit Gott verbunden ist und so sehr Gott liebt, dass da plötzlich Löwen und Bären kommen, sondern er hat gesagt, da kommen Löwen und da kommen Bären und ich will mich aber von Löwen und Bären nicht unterkriegen lassen und ich will auch nicht, dass irgendwelche Schafe gerissen werden, also bringe ich den Löwen und bringe ich den Bären um. Und weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat. Und er gibt Gott die Ehre. Er sagt nicht, ich bin jetzt der coole Typ und ich habe das richtig toll gemacht und ich bin der Furchtlose, sondern das war der Herr, der mich errettet hat. Der Herr, der mich von dem Löwen und dem Bären errettet hat. Er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und dann sagt Saul zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. Also konnte ihn ja dann irgendwie nicht mehr aufhalten. Und David hatte das früh gelernt. Der Mann oder die Frau, deren Hoffnung auf den Herrn ruht, braucht sich nicht zu fürchten. Wenn du deine Hoffnung auf den Herrn setzt, dann brauchst du dich nicht zu fürchten. Selbst im Sturm, selbst dann, wenn es finster ist, selbst dann, wenn du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Später schrieb er seine Gedanken auf und wie ich schon sagte, das ist eben das Spannende auch an diesem Bericht von David, dass wir auf der einen Seite die Situation uns vorstellen können, in der er sich befand und auf der anderen Seite später hören, was er dabei gedacht hat. Und er schrieb beispielsweise im Psalm 25, Vers 1, 3 und 5, nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Auf dich, mein Gott, vertraue ich. Lass mich nicht in Schande enden. Lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Nicht in meiner Position und meiner Macht, du Herr. Nicht ich und meine Größe, sondern du Herr, auf dich vertraue ich. Das war die Haltung, die Gott sich eigentlich auch für die Nation Israels sich gewünscht hat. Das ist die Haltung, die sich Gott für dich wünscht, wenn du ihm nachfolgst. Nicht meine Stärke, nicht meine Fähigkeiten, sondern du, Herr, ich werfe mich ganz neu auf dich und ich vertraue dir ganz neu. Das ist das, was dein Vater für dich möchte. Und dann sagt er in diesem Psalm 25, Vers 3, ja, niemand gerät in Schande, wenn er seine Hoffnung auf dich setzt. Aber wer sich treulos von dir abwendet, aus welchem Vorwand auch immer, der wird beschämt dastehen. Und dann schreibt David etwas, was für einen König völlig ungewöhnlich ist. Und da siehst du sein Herz. Er hatte ja alle Macht, er hatte alle Möglichkeiten, er hätte einfach handeln können, aber er betet, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich, denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Und diese Sicht, diese Perspektive, diese Haltung hat David einen klaren Kopf gegeben. Diese Haltung hat ihn zuversichtlich werden lassen und demütig, auch in der Auseinandersetzung mit dem Goliath. Und dann hat er dem Goliath und den Philistern und Israel erklärt, der Kampf gehört dem Herrn. Und dann tötete er Goliath. Ihr könnt das alles nachlesen, es ist ziemlich detailliert beschrieben und eine ganz lustige Geschichte. Vielleicht magst du dir auch mal dieses Rätsel aufgeben, warum David 5 Steine genommen hat. Vielleicht schreibst du mal im Chat, was du denkst, warum er 5 Steine genommen hat. Aber als er Goliath dann umgebracht hat, wurde er die berühmteste Person im Land. Und er tat eigentlich das, was der König Saul hätte tun sollen. Er tat das, was Israel hätte tun sollen. Aber er konnte tun, was Saul nicht tun konnte, weil er sah, was Saul nicht sehen konnte. Er sah den Herrn, er hat seine Hoffnung auf den Herrn gesetzt. Und so ist es mit denjenigen, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen. Die selbst in der größten Not, in der größten Auseinandersetzung, in der größten Infragestellung, in der größten Verspottung deines Glaubens, wo Menschen zu dir kommen und sagen, wo ist denn jetzt dein Gott? Kannst du immer noch sagen, ich sehe klar und handle zuversichtlich und wandle demütig. Ich sehe und halte mich an dem Herrn fest. Denn Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, die erkennen, dass sie die Ergebnisse ohnehin nicht kontrollieren können. Du besitzt keine magischen Kräfte, die in irgendeiner Weise die Ergebnisse kontrollieren können. Du kannst auch die ganzen Variablen, das ist alles so komplex, du kannst die ganzen Variablen nicht kontrollieren, du hast es nicht im Griff. Du kannst auch das Ergebnis nicht beherrschen. Das ist Hochmut und Überheblichkeit, wenn du denkst, du könntest Dinge kontrollieren. Und es ist auch Hochmut und Überheblichkeit, wenn du denkst, du könntest Gott in irgendeiner Weise Vorwürfe machen oder Vorschriften machen. Menschen, die sich auf Gott vertrauen, verlassen sich auf denjenigen, der die ganze Welt in seinen Händen hält. Und diejenigen, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, die verkündigen mit David jeden Morgen, und vielleicht kannst du diesen Psalm zusätzlich zu den 21 Tagen Gebet für dich aufschreiben, Psalm 25, und ihn auch anfangen zu beten. Nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich. Und wenn du keine Antwort hast auf die Fragen, die in dein Leben hineinstürmen, kannst du sagen, nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele, führe mich durch deine Treue und unterweise mich. Hilf mir, mit meinem Herzen zu verstehen, hilf mir, mit meinem Herzen zu sehen, denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Natürlich ist das leicht, wenn wir Erfolg haben. Natürlich ist das leicht, auch so zu beten, wenn du tatsächlich dann einen Stein nimmst, den in deine Schleuder tust und dem Goliath den Stein direkt zwischen die Augen schießt. Das ist natürlich einfach. Viel schwerer ist es, wenn wir Misserfolg haben. Viel schwerer ist es, wenn uns tragische Dinge widerfahren. Viel schwerer ist es, wenn unser Glaube in Frage gestellt wird. Und dass das aber ein ganz normales Gefühl ist und eine ganz normale Situation, in die wir hineinkommen, macht es deutlich, dass Jesus mit seinen Jüngern genau auch in so einer Situation war, wo die Jünger nicht mehr wussten, was richtig ist und falsch ist. Und sie waren verwirrt und sie waren irritiert und sie haben das überhaupt alles nicht mehr gerafft. Und Jesus spürt das in ihnen. Er spürt diese Fragen, die sie haben. Sie wissen nicht so richtig, sollen sie jetzt noch weiterhin ihre Hoffnung auf Gott setzen, auf ihn setzen, auf das, was er zugesagt hat oder nicht. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, und das ist eine der bemerkenswertesten Stellen im Johannesevangelium, wollt auch ihr davongehen, wollt auch ihr euch abwenden? Willst du auch von Jesus weggehen, weil du es nicht mehr verstehst, weil du so viele Fragen hast und so wenig Antworten? Willst du auch von ihm weggehen? Und dann sagt Petrus einen ganz bemerkenswerten Satz. Er sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Herr, wenn wir uns von dir wegwenden, welche Alternative haben wir? Wenn wir unseren Rücken zu dir wenden, wo gehen wir dann hin? Was gäbe es für eine Alternative? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und das ist letztlich die Perspektive, in die Gott uns hineinstellt. Diese Perspektive ist keine kurzfristige, sondern die Perspektive ist eine langfristige. Die geht über dein Leben hinaus. Die geht von Generation zu Generation, zu Generation zu Generation, zu den Kindern deiner Kinder und den Kindern derer Kinder. Die Perspektive ist eine viel größere als nur so lange wie deine Nase geht oder so lange wie dein Leben geht. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Vielleicht hast du das schon geglaubt und hast das erkannt, dass Jesus der Heilige ist, den Gott gesandt hat. Vielleicht möchtest du aber auch heute, indem du dir diese Geschichte bewusst machst, plötzlich erkennen oder vielleicht wird es dir klar, dass Jesus tatsächlich der Heilige ist. Vielleicht kannst du gerade jetzt erkennen, dass er derjenige ist, der Worte unendlichen Lebens hat. Und vielleicht möchtest du ihm dein Leben anvertrauen und sagen, Herr, ich möchte mich ganz neu an dich wenden. Herr, nach dir sehnt sich meine Seele. Du sollst mich führen durch deine Treue. Du sollst mich unterweisen. Du sollst mein Gott sein. Du sollst mir Rettung schaffen. Auf dich will ich Tag für Tag hoffen. Auf dich will ich Tag für Tag hoffen bis zum Ende meines Lebens. Wenn du so betest, dann beginnst du klar zu sehen. Wenn du so betest, dann gehst du zuversichtlich. Wenn du so betest, klammerst du dich an die Hoffnung, die der Herr ist. David war der größte König Israels, weil er sich als König nie mit dem König der Könige und Herrn aller Herren verwechselt hat. Und vielleicht magst du an dieser Stelle einen kurzen Augenblick innehalten und überlegen, worauf du deine Hoffnung setzt und ob es wirklich wert ist, dass du darauf deine Hoffnung setzt und wie es aussehen würde, wenn du deine Hoffnung auf Gott übertragen würdest, wenn du tatsächlich mit David im Psalm 25 betest, nur dir, Herr, nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich. Denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Denk einen Augenblick darüber nach, worauf du deine Hoffnung setzt. Und vielleicht möchtest du gerade jetzt ganz still für dich sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich meine Hoffnung auf Dinge gesetzt habe, die mir keine Hoffnung geben können. Und ich möchte ganz neu meine Hoffnung auf dich setzen. Nächsten Sonntag geht's dann weiter mit David und seiner Lebensgeschichte und du wirst einen reichen Schatz an Impulsen aus seinem Leben herausschöpfen können und vieles von dem auch in dein Leben integrieren können und so ganz neue Kraft für dein Leben gewinnen. Und jetzt lass uns noch gemeinsam beten und beten, so wie unser Herr Jesus Christus uns gelehrt hat, als er gesagt hat: Lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir seinen Frieden. Amen. Nächste Woche geht's weiter. Du darfst dich drauf freuen. Ich bin gespannt auch auf deine Rückmeldungen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.